Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind. Es sind Bilder, die ein wenig an einen Apokalypse-Film erinnern. Aktuell ist New York in eine dicke, gelbrote Rauchwolke gehüllt. Der Grund dafür, das sind langanhaltende Waldbrände in Kanada, tausende Kilometer entfernt. Warum die Feuer dort so lang und auch so heftig lodern, dazu später mehr. Außerdem tauchen wir in die Entstehung der frühesten Form unseres komplexen Lebens ein. Nun aber erstmal zu einem Thema, das ganz aktuell für Aufsehen sorgt. Die Bild, die schreibt etwa heute, er steckt auch in Energy Drinks. Dieser Stoff soll unser Leben verlängern. Gemeint ist damit Taurin. Und hinter dieser Schlagzeile steckt eine aktuelle Science-Studie, in der ein internationales Team die Rolle von Taurin bei der Alterung untersucht hat. Zumindest sagt der Studienleiter, die Ergebnisse der Studie, die scheinen zu gut, um wahr zu sein. Kurz gesagt, Taurin soll das Altern bremsen und typische Alterserkrankungen verhindern. Die nüchternen wissenschaftlichen Fakten, die hat sich mein Kollege Michael Lange angeschaut. Hi Michael.
Hi.
Zeigen die Ergebnisse der Studie jetzt, wer jung bleiben will, der sollte reichlich taurinhaltige Brause trinken?
Nein, so einfach ist es nicht. Taurin ist zwar in diesen Energy-Drinks vorhanden, aber es ist ja nur einer von vielen Stoffen. Und wenn man die Menge erreichen wollte, die da in den Tierversuchen gegeben wurde, müsste man schon eine ganze Menge zu sich nehmen. Ich habe mal verglichen die Menge 6 Gramm pro Tag. Das ist das, was die Gesundheitsbehörden höchstens zulassen im Moment, was also auf Nebenwirkungen untersucht wird. Und das wären immerhin 12 Pillen jeden Tag oder 6 von diesen kleinen Energy-Drink-Dosen. Das ist also schon eine ganze Menge, was man schlucken müsste. Und das ist noch deutlich weniger als die Mäuse oder die Rhesusaffen in Form von Pulver erhalten haben.
Wie kommen denn die Forschenden jetzt genau zu ihren Ergebnissen in der Studie?
Ja, sie haben das den Tieren gefüttert und haben sich Tiere ausgewählt, die einen relativ niedrigen Taurinspiegel hatten. Das passiert im Alter, im Leben eines Tieres, genauso übrigens wie im Leben eines Menschen. Die haben auch Menschen untersucht und haben da verschiedene Menschen verschiedenen Alters verglichen. Und da war ganz deutlich ein Zusammenhang zu erkennen. Je älter jemand wird, umso weniger Taurin in den Muskeln, im Gehirn. Und das wirkt sich eben aus. Und das ist verbunden zum Beispiel mit Krankheiten wie Diabetes 2, wie Bluthochdruck, also auch Erkrankungen, die klassisch im Alter gehäuft auftreten. Und bei den Tieren, bei den Mäusen und den Rhesusaffen, haben die Forschenden dann versucht, das Ganze zurückzudrehen. Das heißt, die haben denen wieder mehr Taurin gegeben. Und im Tierversuch war es tatsächlich so, dass dann die Zahl dieser typischen Alterserscheinungen wieder sank. Und bei Mäusen haben sie auf diesem Weg tatsächlich eine Steigerung der Lebenserwartung, also der Lebensdauer um 10% erreicht. Ja, das wären bei Menschen immerhin von 80 auf 88, also das ist schon ganz ordentlich. Und insofern waren die Wissenschaftler tatsächlich sehr erfreut und sehr überrascht über ihre Ergebnisse.
Das klingt auch sehr ordentlich, aber ist das jetzt so ein, ja, ich sag mal, typisches Mäuseergebnis, das sich jetzt nicht ohne weiteres auf uns Menschen übertragen lässt?
Ja, ich würde es schon dazu zählen. Denn es war in der Vergangenheit wirklich öfter so, dass verschiedene Stoffe in den ersten Jahren der Forschung plötzlich für ganz viel Euphorie gesorgt haben und dass diese Euphorie dann wirklich nachgelassen hat mit der Zeit. Also es ist nicht so, dass man jetzt definitiv sagen kann, was jetzt bei Mäusen und Affen funktioniert hat, funktioniert auch bei Menschen. Wichtig ist auch der Aspekt, je mehr man von diesem Stoff wieder zu sich nimmt, sinkt eventuell die Eigenproduktion. Ich kann das nämlich selbst bilden, das Taurin in meiner Leber. Und je mehr ich von außen zu mir führe, zum Beispiel mit der Nahrung, vor allen Dingen mit Fleisch, mit Milch oder mit Eiern, umso weniger produziere ich dann wieder selbst. Und deshalb ist eigentlich dieser Effekt hauptsächlich auf das Alter beschränkt. Im Alter kann ich das nicht mehr ausgleichen. Und da ist eventuell, muss allerdings noch genauer untersucht werden, eine Gabe von zusätzlichem Taurin denkbar.
Also muss man auch noch vorsichtig bleiben. Was ich mich jetzt aber frage, ist denn jetzt dieses zusätzliche Taurin, wenn wir das zu uns nehmen, würde das jetzt die Symptome des Alterns abschwächen oder bremst Taurin tatsächlich das Altern selbst?
Ja, das ist die Kernfrage. Das ist also die wichtige Frage für die Wissenschaft und die lässt sich leider nicht eindeutig beantworten. Zumindest nicht für den Menschen. Beim Menschen gibt es eigentlich noch keinen Hinweis, dass es wirklich die Ursache des Alterns angreift, sondern wirklich nur die Folgen des Alterns. Bei Tieren sieht es ein bisschen so aus, als ob es an die Ursache rankommt, aber auch das ist nicht definitiv nachgewiesen. Da braucht man sogenannte Interventionsstudien. Das heißt, man muss Menschen einer Gruppe Taurin geben in ordentlichen Konzentrationen und der anderen Gruppe ein Placebo, das über Jahre hinweg. Und dann kann man sehen, ob man wirklich da die Ursache bekämpft, dass man wirklich weniger Alterskrankheiten hat. Aber diese Studien können jetzt erst beginnen nach dem Ende der Tierversuche.
Und können die Macher der Studie vielleicht trotzdem schon beim heutigen Wissensstand, naja, sowas wie eine Empfehlung geben?
Nein, das geben sie nicht. Also sie sagen, das ist definitiv zu früh. Wir wollen eine richtig gute Studie mit sehr vielen Probanden machen, am besten mit Tausenden, die sich dann wirklich über einige Jahre hinzieht. Und das hat es bei anderen Stoffen auch schon gegeben. Bei Metformin läuft gerade so eine Studie. Also da sind die Wissenschaftler gespannt, welcher Stoff da das Rennen macht. Es ist noch nicht gesagt, dass das wirklich Taurin sein wird. Und wenn es denn eine Empfehlung irgendwann mal geben wird, dann sieht es so aus, als ob diese Energy-Drinks nichts eher für die Jungen sind, wenn überhaupt dann für die Älteren. Und die sollten dann vielleicht auch ein Pulver und kein Getränk zu sich nehmen.
Informationen von Michael Lange zu den Auswirkungen von Taurin auf unser Altern waren das.
The second I walked out of the house yesterday, it smells like burning trash, like somebody's burning plastic.
Ja, sobald sie aus dem Haus gehe, rieche es nach verbranntem Müll und Plastik, sagt eine New Yorkerin im US-amerikanischen Weather Channel. Denn seit einigen Tagen ist die Stadt in eine dicke Rauchwolke gehüllt und die Luftqualität, die soll dort so schlecht wie nie sein. BewohnerInnen, die sollen das Haus bestmöglichst nicht verlassen und wenn doch, dann eine Maske tragen. Sportevents wurden auch schon abgesagt. Grund dafür sind ungewöhnlich starke Waldbrände, hunderte bis 1000 Kilometer entfernt in Kanada. Warum die Feuer dieses Jahr derart heftig ausfallen, dazu kann mir mein Kollege Volker Mrazek mehr erzählen und der ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Volker.
Hallo.
Wie ist denn das aktuelle Ausmaß des Feuers?
Also Kanada hat ein Wildnisfeuer-Informationssystem und demzufolge loderten Stand gestern über 430 Busch- oder Waldbrände im ganzen Land. Insgesamt wurden in diesem Jahr schon über 2000 gezählt. Viele der Brände haben sich schon im Mai oder noch früher entzündet. Das heißt, vor Beginn der üblichen Feuersaison in der Provinz Alberta im Westen ist schon im vergangenen Monat eine Fläche von über 10.000 Quadratkilometern verbrannt. In ganz Kanada waren es bis Anfang der Woche nach Medienberichten rund 33.000 Quadratkilometer. Das sei 10-mal mehr als im Durchschnitt der letzten 10 Jahre und das ist eine Fläche fast so groß wie Nordrhein-Westfalen.
Und es gibt ja auch schon Stimmen, die sagen jetzt, Kanada stehe vor der bisher schlimmsten Feuersaison überhaupt. Warum werden die Waldbrände in Kanada immer heftiger?
Ja, kanadische Provinzen haben in jüngster Vergangenheit schon so manche Rekordfeuerjahre erlebt, zum Beispiel British Columbia 2017 und dann noch einmal 2018. Man könnte hier zunächst einmal über die Einflüsse des Klimawandels sprechen. Die sind ganz offensichtlich. Es wird ja wärmer und gestiegene Temperaturen sorgen zum Beispiel dafür, dass die Schneedecke früher im Jahr schmilzt. Und wenn kein Schnee mehr in Prärie und Wald liegt, fehlt ein natürlicher Schutz vor Feuer. Ein weiterer Punkt, in Kanada werden Brände in der Wildnis häufig durch Blitzschläge ausgelöst. Und die nehmen zu infolge des Klimawandels. Das haben Atmosphärenphysiker aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt erst im Februar in einer Studie gezeigt. Und darin wird die nordamerikanische Westküste als einer der globalen Hotspots für zunehmende Blitzaktivität aufgeführt. Europa übrigens auch.
Aber kehren wir erstmal zurück zu Kanada. Spielen hier neben Klimawandel ja auch ganz konkrete Wettereinflüsse eine Rolle?
Sicher, die saisonale Witterung spielt auch eine große Rolle. Ist das Frühjahr regenarm und trocken, erhöht sich natürlich das Risiko für Feuer. Und so war es jetzt viele Wochen lang in Kanada. Wobei auch das natürlich von der globalen Erwärmung beeinflusst sein könnte. Also Niederschlagsmuster und Trockenperioden. Jedenfalls erhöht der Klimawandel schon heute das Risiko für Busch- und Waldbrände in Nordamerika erheblich. Zu dem erwähnten Rekordfeuerjahr in British Columbia 2017 gab es eine sogenannte Attributionsstudie zum Einfluss des Klimawandels und die kam zu dem Ergebnis, durch die globale Erwärmung sind solche Extremfeuer heute 2- bis 4-mal wahrscheinlicher und ohne den Klimawandel wären sie deutlich kleiner ausgefallen.
Und die Rauchschwaden, die sind ja die Ostküste hinuntergewandert und ich habe schon gesagt, überall kursieren eben diese Fotos von New York in diesen orangefarbenen, gelb-orangefarbenen Smog. Da denke ich mir jetzt, ja, da möchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. Zu Recht?
Also ich auch nicht unbedingt, denn in dem Smog stecken Feinstaubpartikel, die tief in die Lunge vordringen. Darin stecken Schadstoffe aus dem ganzen Abbrand und die können so manches auslösen. Atembeschwerden, Husten, brennende Augen, Kopfschmerzen, aber auch Asthmaanfälle, also gerade bei empfindlichen oder gesundheitlich vorbelasteten Personen. Es gibt auch einige Studien, die sehen ein erhöhtes Risiko für Herzattacken und Schlaganfälle durch solche Rauchschwaden. Wenn also jetzt der Bürgermeister von New York mit den Worten zitiert wird, man solle in dem Smog nicht unbedingt für einen Marathon trainieren, dann hat das schon seinen guten Grund.
Und Volker, sag mir noch ganz kurz, wir hier in Europa, wir dürfen aber weiterhin joggen gehen.
Wir dürfen weiter joggen gehen. Wahrscheinlich spielst du darauf an, dass die Rauchschwaden teilweise auch nach Europa transportiert worden sind. Das stimmt, aber eher in den hohen Norden. Und es wurden keine kritischen Konzentrationen erwartet.
Informationen von Volker Marasek waren das. Im Stammbaum des Lebens, da teilen sich alle Arten ganz grundlegend in zwei Domänen. Einmal in die Prokaryoten, wie zum Beispiel Bakterien, und dann in die Eukaryoten, die etwa einen Zellkern besitzen. Zu denen gehören wir Menschen, aber auch alle Pflanzen, Tiere und Pilze. Und wir Eukaryoten, wir haben auch einen gemeinsamen Vorfahren. Das war wohl ein Allzeller, der ungefähr vor 1 Milliarde Jahre durch die Urmeere schwamm. Doch Fossilienfunde, die deuten schon länger darauf hin, dass es hunderte Millionen Jahre ältere Eukaryoten gibt, deren Linien ja längst ausgestorben sind. Nun haben aber Forschende molekulare Spuren aus diesem urtümlichen Leben gefunden und ihre Ergebnisse sind aktuell im Fachblatt Nature erschienen. Und ich konnte vor der Sendung mit einem der Hauptautoren der Studie sprechen, und zwar mit Benjamin Nettersheim von der Uni Bremen. Meine erste Frage war, wo die Forschenden diese Spuren gefunden haben und was das eigentlich für Moleküle sind.
Das sind fossile Fette, ähnlich dem Cholesterin, was wir Menschen produzieren. Und wir haben diese molekularen Spuren des frühen Lebens in bis zu 1,6 Milliarden Jahre alten Gesteinen gefunden. Diese ältesten Gesteine, die sind im australischen Outback in Nordaustralien zu finden. Und die haben wir mit chemischen Methoden analysiert, um etwas über das frühe Leben zu erfahren.
Und warum deuten diese molekularen Spuren jetzt auf diese frühen Formen der Eukaryoten hin, die ausgestorben sind?
Also komplexes Leben, wie wir es kennen, was die Tiere umfasst, die Pflanzen, Pilze oder Algen, das sind also alles Eukaryoten, und fast alle Eukaryoten produzieren Cholesterin oder sehr ähnliche Sterine wie Phytosterine, und deswegen ist das so ein typisches Zeichen von Eukaryoten. Im Gegensatz dazu produzieren die meisten Bakterien chemisch sehr verwandte Moleküle mit sehr ähnlichen Strukturen, und die kannte man schon lange aus diesen Gesteinen, und deswegen dachte man lange Zeit, dass es hauptsächlich eine bakterielle Welt war, dass Eukaryoten, das komplexe Leben, noch keine große Rolle gespielt hat. Aber da wir nun typische eukaryotische Moleküle finden, gehen wir davon aus, dass eukaryotisches Leben, komplexes Leben doch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Allerdings, da wir urtümliche Vertreter des Cholesterins finden, gehen wir davon aus, dass es auch urtümliche Vertreter der Eukaryoten waren.
Und Sie sagen, Sie gehen davon aus, dass das eukaryotisches frühes Leben war. Das heißt, man kann es nicht 100% sagen, ob nicht vielleicht doch Prokaryoten auch diese Stoffe gebildet haben können.
Genau, wie alles in der frühen Erdgeschichte kann man wenig oder sehr wenig mit Gewissheit sagen. So ist das auch in diesem Fall. Während zwar generell diese ähnlichen Moleküle, die Hopanoide, von den meisten sehr vielen Bakterien produziert werden und als typische bakterielle Marker gelten, so gibt es doch ein paar Bakterien, die auch schon Sterine produzieren, sodass wir nicht ganz ausschließen können, dass Bakterien auch ein Teil, wie wir es nennen, der Protosteril-Biota waren. Aber gerade im Vergleich dazu, dass man durch die gesamte jüngere Erdgeschichte immer diese eukaryotischen Sterine findet, und außerdem die Mikrofossilien, also konventionelle Fossilien, allerdings noch mikroskopisch klein zu der Zeit, uns zeigen, dass es schon Eukaryoten gab, aber wir ihre molekularen Spuren einfach nicht finden können, obwohl wir immer die bakteriellen Spuren finden. Deswegen wissen wir, Eukaryoten waren da, und wenn sie nicht ihre normalen Sterine produziert haben, dann werden sie, wie Konrad Bloch es schon postuliert hatte, wahrscheinlich urtümliche Formen dieser Cholesterine produziert haben.
Sie haben Konrad Bloch schon angesprochen und auch seine Theorie, die ist jetzt ja schon mehrere Jahrzehnte alt. Warum hat es denn jetzt so lange gedauert, genau diese molekularen Spuren des ursprünglichen komplexen Lebens zu finden?
Ja, wie man im Englischen sagen würde, sie waren hidden in plain sight, also sie waren vor unseren Augen verborgen, aber es ist natürlich nicht ganz einfach, solche Moleküle zu finden. Wir können sie nicht einfach mit unseren Augen sehen, sondern wir müssen erst die Moleküle extrahieren aus sehr alten Sedimentgesteinen. Das kann man sich vorstellen, ähnlich wie wenn man einen Kaffee macht und heißes Wasser benutzt, um das Koffein zu extrahieren. So benutzen wir organische Lösungsmittel, um damit diese Kohlenwasserstoffe, diese Moleküle zu extrahieren, und dann müssen wir sie mit chemischen Analysemethoden irgendwie sichtbar machen. Aber wenn wir nicht schon wissen, wonach wir suchen, dann ist es unheimlich schwer, diese Moleküle zu identifizieren. Und weil fast alle Eukaryoten diese modernen Sterine produzieren, wie Cholesterin, haben Wissenschaftler natürlich immer nach diesen Molekülen geschaut. Aber nach diesen urtümlichen Molekülen, die Konrad Bloch postuliert hat, da wusste man einfach nicht, wie die aussehen. Also das war der innovativste Teil in unserer Studie, dass wir diese geologischen Äquivalente dieser Moleküle erstmal im Labor produzieren mussten. Das heißt, diese Stoffe, die heutzutage eigentlich nur als Zwischenschritte der Biosynthese in geringen Mengen vorkommen in modernen Organismen, diese haben wir im Labor umgewandelt in plausible geologische Äquivalente. Und unsere Kollegen von der Universität Straßburg, sie haben noch chemische Standards im Labor synthetisiert. Und dann wussten wir endlich, wonach wir überhaupt schauen müssen. Und sobald wir das wussten, da waren wir echt erstaunt, dass diese Moleküle überall, wo Biomarker erhalten sind in den sehr alten Sedimentgesteinen, wir tatsächlich auch diese urtümlichen Sterine gefunden haben.
Dann würde ich Sie zuletzt nochmal um eine kurze Einschätzung bitten. Was bedeuten jetzt diese neuen Erkenntnisse für unser Verständnis, wie frühes Leben entstanden ist?
Ja, zum einen zeigt es uns, dass Eukaryoten, komplexes Leben, erstaunlich zahlreich schon waren. Sehr viel früher in der Erdgeschichte, 800 Millionen Jahre früher, als man es von den bisherigen Funden erwartet hätte. Dass sie allerdings noch sehr urtümliche Vertreter waren, die das frühe komplexe Leben dominiert haben.
Benjamin Nettersheim über molekulare Spuren aus einem längst verlorenen Reich. Und nun zu einem Sachbuch, dessen Thema hunderte Millionen Jahre später auf unserer Erde spielte.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Michael Stang.
Viele Menschen durchleben in jungen Jahren eine Phase, in der Dinosaurier sie begeistern. Bei Armin Schmidt hält sie bis heute an. In seinem Buch »Großartige Giganten – Den letzten Geheimnissen der Dinosaurier auf der Spur« lässt der studierte Paläontologe auf jeder Seite durchblicken, dass er selbst großer Fan der ausgestorbenen Urzeitechsen ist.
Ein Grund dafür, dass wir in jüngster Zeit so viel Neues über die Dinosaurier gelernt haben, ist die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der neue Dinosaurierarten beschrieben werden. Allein in den letzten 20 Jahren wurden pro Jahr mehr Dinosaurierarten entdeckt als jemals zuvor. Seit 2003 werden jährlich rund 45 neue Dinosaurier wissenschaftlich beschrieben.
In 13 Kapiteln beschreibt Armin Schmidt die Evolution von T-Rex und Co. Vom Aufstieg der Dinosaurier bis zu ihrem allseits bekannten Untergang im Gefolge eines Meteoriteneinschlags. Er erzählt, wie die Urzeitechsen geschlüpft und aufgewachsen sind, skizziert, wie sie sich im Lauf der Zeit weiterentwickelt haben und schildert Anekdoten aus seinen eigenen Forschungsprojekten. Zum Beispiel die Geschichte des Europasaurus, dessen Fossilien in der Nähe von Goslar gefunden wurden. Das Besondere daran, verglichen mit ihren Verwandten war die vierbeinige Echse mit dem langen Hals zwergwüchsig, obwohl sie es auf eine Körpergröße von 8 Metern und ein Gewicht von über einer Tonne gebracht hatte.
Zu Lebzeiten des Tiers wurde offenbar eine Sauropodenpopulation vom Festland abgeschnitten und entwickelte sich auf einer Insel im niedersächsischen Becken unter Isolation in nur wenigen Generationen zu einer zwergwüchsigen Form, während ihre nächsten Verwandten auf dem Festland Riesen blieben.
Armin Schmidt beschreibt aktuelle Forschungsprojekte, wechselnde Theorien und neue Fossilienfunde aus Südamerika, Asien, Australien und der Antarktis. Am Schluss des Buches warnt er: Wenn die Menschheit nicht aufpasst, könnte sie ungewollt vollenden, was der Asteroid, der das Ende der Dinosaurier einleitete, nicht geschafft hat. Das endgültige Aussterben der Dinosaurier und all ihrer Nachfahren, einschließlich aller heutigen Vögel, die eng mit den Urzeitechsen verwandt sind.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle, die mal wieder ein kurzweiliges Buch über die faszinierende Welt der Dinosaurier lesen wollen.
Erkenntnisgewinn.
Obwohl Tyrannosaurus Rex sehr kurze Arme hatte, verfügten diese Tiere über einen stark ausgebildeten Bizeps.
Spaßfaktor.
Nach der Lektüre dürften viele den nächsten Museumsbesuch planen, um die gigantischen Skelette der Urzeitechsen mit eigenen Augen zu sehen.
Das Taschenbuch »Großartige Giganten – Den letzten Geheimnissen der Dinosaurier auf der Spur« von Armin Schmidt ist bei DTV erschienen. Es hat 352 Seiten und kostet 13 Euro. Und von einem Buch über riesige Urzeitechsen nun zu ganz kleinen Insekten. Um die geht es in der ersten Meldung aus der Wissenschaft und dafür ist mein Kollege Lucian Haas im Studio.
Humane Zellkulturen helfen der Forschung mit Moskitos. Die Mücken stechen durch die Haut, um an das nährende Blut ihrer Opfer zu gelangen. Um dieses Verhalten zu erforschen, werden Moskitos im Labor typischerweise auf warmblütige Versuchstiere losgelassen. Denn Menschen bringen nur ungern ein Blutopfer dar. Eine Forschungsgruppe aus den USA hat nun eine Alternative entwickelt. Sie lässt menschliche Zellen, in einem Gel eingebettet, zu einem dreidimensionalen Gewebe heranwachsen. Über eingelagerte Kapillaren werden die Zellen sogar mit echtem Blut versorgt. Versuche zeigten, dass Stechmücken das künstliche Gewebe bereitwillig als Nahrungsquelle akzeptieren. Mithilfe dieses Verfahrens wollen die Forschenden nun studieren, wie Krankheitserreger, die von den Moskitos übertragen werden, die menschlichen Zellen befallen und beeinträchtigen. Die Studie ist im Fachjournal Insects erschienen.
Das Klimaphänomen El Niño ist schon da.
Es könnte dafür sorgen, dass die globalen Durchschnittstemperaturen in den nächsten Monaten zusätzlich gepusht werden und das Jahr 2024 sogar neue Rekordwerte erreicht. Kürzlich hatte die Weltwetterorganisation WMO schon verkündet, dass das Eintreffen von El Niño noch in diesem Jahr sehr wahrscheinlich sei. Jetzt hat die US-Wetterbehörde NOAA gemeldet, dass bereits im Monat Mai alle relevanten Faktoren eines El Niño erfüllt waren. Dazu zählen, die Oberflächentemperatur im Pazifik muss mindestens 4 Wochen lang 0,5 °C höher sein als normal, die Atmosphäre muss erkennbar darauf reagieren, zudem muss es Anzeichen geben, dass diese Lage anhalten wird. Bis die Auswirkungen des El Niño global zu spüren sein werden, könnten laut NOAA noch einige Monate vergehen.
Eine weit verbreitete Form von Bluthochdruck ist heilbar.
Das berichten Forschende der Queen Mary University of London im Fachjournal Nature Genetics. Sie fanden heraus, dass etwa jeder 10. Bluthochdruckpatient eine bestimmte Variante eines Gens besitzt. Sie sorgt dafür, dass die Nebennieren zu viel Aldosteron produzieren. Dieses Hormon steuert den Salzgehalt in den Körperzellen und beeinflusst darüber den Blutdruck. Laut der Studie lässt sich das Problem beheben, indem bei den Betroffenen eine der 2 vorhandenen Nebennieren operativ entfernt wird, um die Aldosteronspitzen zu kappen.
In Phasen strenger Corona-Lockdowns änderten viele Tiere in freier Natur ihr Verhalten.
In Lockdown-Zeiten gingen Menschen weniger aus dem Haus und der Straßenverkehr nahm stark ab. Wildlebende Tiere haben sich daran offenbar schnell angepasst. Das zeigt eine Studie im Fachjournal Science. Während der Lockdown-Phasen dehnten viele Tiere ihren Aktionsradius deutlich aus. Zudem kamen sie signifikant näher an Straßen heran, als sie das in vergleichbaren früheren Zeiträumen ohne einen Lockdown getan hatten. Für die Studie wertete eine internationale Forschungsgruppe die Bewegungsprofile von mehr als 2000 Tierarten, von mehr als 2000 Tieren aus 43 Säugetierarten in aller Welt aus. Sie wurden mit GPS-Trackern erfasst, darunter Elefanten, Giraffen, Bären, Wildkatzen und Rehwild.
Im Nahen Osten spielten Menschen schon vor 12.000 Jahren auf Knochenflöten.
Das belegen Funde eines französisch-israelischen Forschungsteams. Bei Ausgrabungen im Norden Israels stieß es auf mehrere entsprechend präparierte Vogelknochen. Bläst man in sie hinein, erzeugen sie Klänge, die den Rufen von Turmfalken ähneln. Es sind die bislang ältesten bekannten Nachweise von Windinstrumenten im Nahen Osten. Vor 12.000 Jahren lebten dort Steinzeitmenschen der sogenannten Natufienkultur. Nach Ansicht der Forscher könnten die Natufier die Knochenflöten bei der Jagd, fürs Musikmachen oder sogar zur Kommunikation mit den Vögeln selbst genutzt haben. Frühere Studien hatten gezeigt, dass für die Natufier Vögel eine besondere symbolische Bedeutung hatten. Die Studie ist im Fachmagazin Scientific Reports erschienen.
Sternzeit, 9. Juni. Wasser im Glas auf dem Mond. Nach 2 Uhr früh klettern der abnehmende Halbmond und der Ringplanet Saturn an den Osthimmel. Saturns Mond Enceladus sprüht Geysire in den Weltraum. Und selbst unser Mond ist alles andere als staubtrocken. In den Proben, die die chinesische Sonde Chang'e 5 vor gut 2 Jahren zur Erde gebracht hat, haben Fachleute viele winzige Glaskügelchen voller Wasser entdeckt. Es entsteht durch den Sonnenwind. Wenn die geladenen Wasserstoffteilchen, die von der Sonne abströmen, die Oberfläche des Mondes treffen, reagieren sie dort mit dem Sauerstoff im Gestein zu Wassermolekülen. Die Glaskügelchen bilden sich, wenn ein Meteorit auf den Mond kracht und sich das Material extrem aufheizt. Mit etwas Glück wird dabei ein wenig Wasser eingeschlossen. Dann kann es während der langen heißen Tage auf dem Mond nicht verdampfen und bleibt Jahrmillionen erhalten. Das chinesische Team vermutet, dass in einem Kubikmeter Mondgestein bis zu 0,5 Liter Glaswasser steckt. Dass es anderswo Wasser auf dem Mond gibt, ist lange bekannt. In Kratern nahe dem Mond-Südpol, in die niemals die Sonne scheint, hat sich Wassereis von Asteroiden und Kometen angesammelt. Die Infrarotsternwarte SOFIA, die kürzlich stillgelegt wurde, hat ebenfalls Spuren von Wasser mitten auf dem Mond erfasst, wobei dessen Ursprung noch etwas unklar ist. Manche Raumfahrer setzen nun darauf, dass sich das viele Wasser aus Gestein und Glas herauslösen und für Weltraummissionen nutzen lässt. Entweder zum Trinken oder als Treibstoff für Raketen.
Und mit dieser Sternzeit zu Wasser auf dem Mond geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Maximilian Brose. Kommen Sie gut durch den Abend.